SWR 2 Hörspiel.
Strasdvutje, bitte hinterlassen Sie Ihren Namen und Ihre Telefonnummer. Ich rufe baldmöglichst zurück. Spasiba, do svidanya.
Alexei, wo steckst du? Hör mir gut zu. Du darfst unter keinen Umständen zu diesem Treffen mit Sobolev gehen. Alles Weitere, wenn wir uns sehen. Pass auf dich auf.
Ivan, hier geht es nicht darum, den russischen Wehren zu verraten. Aber wenn wir uns jetzt nicht alle gemeinsam gegen Bogdanow stellen, dann wird von unserem geliebten Heimatland bald nichts mehr übrig sein. Mordanschläge, Entführung, Enteignung sind da schon längst an der Tagesordnung. Was ist aus unserem Traum geworden, in Freiheit und Frieden leben zu können?
Alexei, ich bitte dich, nimm doch Vernunft an.
Was soll mir denn schon passieren? Seit 3 Jahren ist Bogdanow nun an der Macht. Ich lebe seit 2 Jahren hier im Exil und habe einen britischen Pass. Hätten Sie mich nicht schon längst geholt, wenn ich Ihnen ein Dorn im Auge wäre?
Dieses Buch, an dem du das schreibst, als dein Freund, sage ich dir, lass es sein.
Dieses Buch ist wichtig. Die Welt muss erfahren, was in Russland vor sich geht. Keine Angst, es ist sicher verwahrt. Selbst wenn wir Bogdanows Leute einen Besuch abstatten, werden sie nichts bei mir finden. Keinen Computer, keine Kopien, nichts. Nur wenn
wir... Alexei, komm mal auf. Ich wusste doch, dass du es bist.
Entschuldigung, kennen wir uns?
Ja, aber natürlich. Jim Moriarty. Wir haben uns vor 2 Monaten auf der Konferenz in Edinburgh kennengelernt.
Entschuldigung, aber ich kann mich da nicht dran erinnern.
Aber das macht doch nichts.
Nun ja, na dann... War schön, Sie wiederzusehen.
Darauf müssen wir doch etwas trinken. Sake, bitte.
Aber nicht doch.
Och, bitte. Ich bestehe darauf.
Bitte, die Herren. Sake. Darf es sonst noch etwas sein?
Domo arigato. Kampai, die Herren.
Eigentlich sind wir hier gerade mitten in einem Geschäftstermin.
Nur einen Drink. Auf unser Wiedersehen. Dann lasse ich Sie beide wieder allein.
Ja, also gut.
Wunderbar. Also dann. Nazdravje.
Nazdravje.
Nicht. Ich trinke zurzeit nichts.
Hat dich Kadi auf Diät gesetzt?
Schlimmer noch. Mein Arzt.
Ein weiser Mann.
So. Also dann. Vielen Dank für den Sake. Vielleicht sehen wir uns irgendwann mal wieder.
Das bezweifle ich stark. Ich verabschiede mich mit Liebesgrüßen aus Moskau.
Nur Sto, was wollen Sie damit sagen?
Ihr Jungs macht mir vielleicht Spaß. Was glaubt ihr denn, wer ich bin? Wenn man mit mir Bekanntschaft macht, dann muss man schon sehr, sehr mächtige Feinde haben.
Ich denke, Sie sollten jetzt gehen.
Leben Sie wohl, Alexei. Und Sie auch, Ivan. Vielleicht sehen wir beide uns tatsächlich nochmal wieder.
Sherlock und Watson. Neues aus der Baker Street. Die Spur des Teufels. Erster Teil: Liebesgrüße aus Moskau. Von Viviane Koppelmann, frei nach Motiven von Arthur Conan Doyle.
3. März, 10.43 Uhr. Der Kaufmann von Venedig. Leute, wäre es nach mir gegangen, hätte ich dem neuesten Fall von Sherlock diesen Titel gegeben. Aber es gibt keinen Fall. Unser prätentiöser Consulting Detective hat nämlich entschieden, ihn nicht anzunehmen. Ein entführter italienischer Weinhändler ist ihm nicht interessant genug. Leider ist bisher auch kein neuer Fall in Sicht. Und wie immer, wenn er nichts zu tun hat, ist Sherlock unerträglich. Ich hoffe inständig, dass sich bald etwas ergibt. Sonst muss ich mir ernsthaft Gedanken darüber machen, wieder in meinen alten Beruf als Arzt zurückzukehren.
Kommt mir bekannt vor. Der Kaufmann von Venedig. Wo habe ich das schon mal gehört? Erste Geige, 10.53 Uhr.
Shakespeare, William Shakespeare, der Dramatiker, John Watson, 10.54 Uhr.
Gehört habe ich schon mal von dem alten Knaben, ja. Erste Geige, 10.54 Uhr.
Sie haben noch nie ein Stück von ihm gesehen, oder? Romeo und Julia, Hamlet, Macbeth, sagt Ihnen das etwas? John Watson, 10.55 Uhr.
Kommt mir bekannt vor. Erste Geige, 10.55 Uhr.
Heute Abend Royal Shakespeare Company. Keine Widerrede. John Watson, 10.56 Uhr.
Es ist doch schön, etwas zu haben, auf das man sich freuen kann.
Wirklich jetzt? Auch noch sarkastisch werden? Wie auch immer, wieso posten Sie Kommentare auf meinem Blog, wenn Sie im Zimmer nebenan sitzen? John Watson, 10.57 Uhr.
Mir ist langweilig. Wieso mussten Sie auch den Katzenkadaver aus dem Kühlschrank entfernen? Ich wollte... Ja, was ist? Wollen Sie nicht an die Tür gehen?
Ihnen ist doch so langweilig. Warum machen Sie nicht auf?
Also gut.
Hilfe! Bitte! Helfen Sie mir!
10. März, 22.08 Uhr. Es ist doch immer wieder erstaunlich, wie sich das Leben binnen eines einzigen Augenblicks verändern kann. Gerade noch hatte ich mich über meinen verschrobenen Mitbewohner geärgert und im nächsten Moment läutete die Türglocke einen unserer bisher spektakulärsten und gefährlichsten Fälle ein. Zu diesem Zeitpunkt ahnten wir noch nicht, dass wir binnen kürzester Zeit in Lebensgefahr schweben und es mit einer, bitte verzeiht mir diesen Pathos, mephistophelischen Macht zu tun bekommen würden. Das ganze Ausmaß der Geschichte wird mir erst jetzt, 7 Tage später, bewusst. Aber der Reihe nach, ich öffnete die Tür und vor mir stand ein hochgewachsener, recht kräftiger Mann mittleren Alters. Es war nicht zu übersehen, dass er schwer krank war. Sein Gesicht war wächsern, verzerrt, offenbar plagten ihn grausame Schmerzen. Nur mit Mühe hielt er sich auf den Beinen. Büschelweise waren ihm die dunklen Haare ausgefallen und verkrustetes Blut klebte ihm unter Nase und Augen, selbst an den Ohren. Seine Lippen waren aufgesprungen und von Blasen überzogen. So etwas hatte ich zuletzt in Afghanistan nach einer schweren Giftgasattacke zu Gesicht bekommen. Der Mann sprach mit einem deutlich russischen Akzent.
Ich muss dringend mit Sherlock sprechen.
Kommen Sie doch!
Sherlock!
Doch da brach der Unbekannte auch schon auf der Türschwelle zusammen. Ich konnte ihn gerade noch auffangen und in den Flur ziehen.
Sherlock! Schnell! Ich brauche Ihre Hilfe! Still! Still, er versucht etwas zu sagen.
Noga! Diavola!
Was hat das zu bedeuten, Noga? Diavola!
Der Teufelsfuß! Hören Sie, was wollen Sie mir sagen?
Chatowski.
Was sagt er? Ich bin verdammt. Kakti Bjezovut. Wie heißt du? Kto vam eto sdelal? Wer hat Ihnen das angetan?
Sherlock, schnell. Ich spüre keinen Puls mehr. Rufen Sie den Krankenwagen. Ich versuche ihn mit einer Herzmassage wiederzubeleben.
Während ich erste Hilfe leistete, rief Sherlock die 999. Als die Sanitäter endlich eintrafen, Herzstillstand. Sie mussten den Fremden defibrillieren, um sein Herz wieder in Gang zu bringen. Bevor sie ihn in den Rettungswagen trugen, durchsuchte Sherlock die Jacke des Mannes und nahm das Wenige an sich, was er bei sich trug. Ein paar Schlüssel, ein Mobiltelefon und eine Geldbörse.
John, Sie fahren mit ins Krankenhaus und finden heraus, woran dieser Mann erkrankt ist. Ich versuche in der Zwischenzeit zu eruieren, wer er ist und warum er in diesem Zustand an unsere Haustür geklopft hat. Endlich ein angemessener Fall. In solchen Momenten liebe ich diesen Job.
Er krampft! Soll ich ihm noch mal 10 Milliliter Supra geben?
Nein, Magnesium. Eine Ampulle. Hey. Meinem Patienten ging es immer schlechter und es war nicht klar, ob wir es rechtzeitig bis ins nahegelegene Princess Grace Hospital schaffen würden. Der Rettungssanitäter und ich gaben unser Bestes, doch der dichte Verkehr in Londons Innenstadt verwandelte die eigentlich kurze Strecke in einen Hindernisparcours. Als wir gerade richtig Fahrt aufgenommen hatten, gab es eine Vollbremsung. Hätte ich mich nicht festgehalten, wäre ich quer durch den Wagen geschleudert worden.
Verdammt, Andrew, was soll das denn? Pass doch auf!
Aussteigen! Sofort!
Hey, was soll das?
Lassen Sie mich los!
Ein Vermummter mit einem Maschinengewehr bewaffnet zwang den Fahrer des Rettungswagens auszusteigen. Ehe wir uns versahen, wurde die Tür zum Behandlungsbereich aufgerissen und zwei Männer in Schutzanzügen und Atemschutzmasken sprangen in den Wagen.
Was wollen Sie? Wir haben einen Schwerkranken hier drin. Er braucht dringend ärztliche Hilfe. Ich bin sein Arzt. Lassen Sie uns sofort weiterfahren. Es geht um Leben und Tod.
Wer von Ihnen hatte direkten Kontakt mit dem Patienten?
Nur ich. Ich habe ihm erste Hilfe geleistet und wiederbelebt.
Ohne auf meine Erklärung zu warten, zerrten die beiden Männer den Sanitäter aus dem Wagen und zwangen mich und meine Patienten im Wagen zu bleiben.
Sie bleiben. Es wird Ihnen nichts geschehen. Und Sie verschwinden sofort. Los, raus da.
Nachdem der Sanitäter den Wagen verlassen hatte, stieg der Vermummte zu uns hinein. Hinter ihm verriegelte jemand die Tür. Der Mann bezog seinen Posten an der Tür, das Maschinengewehr im Anschlag. Der andere setzte sich hinter das Steuer und der Krankenwagen fuhr langsam an.
Wer sind Sie? Was wollen Sie? Jetzt antworten Sie doch!
Der Mann schwieg hartnäckig. Ein ungutes Gefühl beschlich mich. Das alles sah ganz nach einer Entführung aus. Jetzt hieß es, schnell zu handeln. Unter dem Vorwand, mich um den Schwerkranken zu kümmern, wandte ich mich von unserem Entführer ab, holte vorsichtig mein Smartphone heraus und schrieb in Windeseile eine SMS an Sherlock. Er war jetzt der Einzige, der uns noch helfen konnte. Womöglich waren die Männer ja auch hinter ihm her, als plötzlich...
Verdammt, Mrs. Hudson, warum ausgerechnet jetzt?
Fallen lassen! Sofort! Sofort!
Der Kerl stürzte sich mit seinem ganzen Gewicht auf mich, ein Kampf entbrannte und nur unter Aufbietung all meiner Kräfte gelang es mir, auf Senden zu drücken. Dann wurde mir das Smartphone entrissen und der Mann zertrat es unter seinen schweren Stiefeln.
Wie konntest du dich so einfach von denen überrumpeln lassen, Brüderchen? Haben sie dir beim Militär nicht beigebracht, was man in so einer Situation zu tun hat? The Real Watson, 22:15 Uhr.
At The Real Watson. Harry, das war nicht irgendein James-Bond-Film. Ich bin entführt worden und wusste nicht, ob ich da lebend wieder rauskommen würde. John Watson, 22:16 Uhr.
James Bond hätte sich zumindest gewehrt. The Real Watson, 22:15 Uhr.
Oh John, es tut mir ja so leid. Wenn ich nur gewusst hätte. Ich wollte Ihnen doch nur mitteilen, dass ich die neue Staffel Breaking Bad auf DVD besorgt hatte. Baker Street Home, 22:16 Uhr.
Ja, schon gut, Mrs. Hudson. Wie ging's weiter, Bruderchen? The Real Watson, 22:17 Uhr.
Sherlock, der Rettungswagen wurde gerade entführt, bin bei dem Patienten. Helfen Sie uns, vielleicht sind die auch hinter Ihnen her. Machen Sie schnell, John.
Geländewagen.
Ein militärisches Modell.
Hammer H1.
Vier Personen mit schwerem Schuhwerk.
Russische Nationalität.
Die gleiche Sprache wie neu erklärt.
Gegebenenfalls russischer Geheimdienst.
Womöglich bewaffnet.
Erwartete Konfrontation.
-10 Sekunden.
In dem Moment, als Sherlock meine SMS erhielt, statteten ihm ein paar ungebetene Gäste einen höchst unwillkommenen Besuch ab. In Windeseile schnappte Sherlock sich seinen Mantel und die Habseligkeiten unseres neuen Klienten. Zum Glück war Mrs. Hudson gerade bei ihrer wöchentlichen Krav-Maga-Stunde und somit in Sicherheit. In buchstäblich letzter Sekunde verließ Sherlock das Haus durch das Küchenfenster. Vom Hinterhof aus hörte er noch, wie die Haustür aufgebrochen wurde und die Eindringlinge nicht gerade zimperlich die Wohnung auf den Kopf stellten.
Wie hassen es, wenn der Besuch mit der Tür ins Haus fällt?
Dabei!
Shelley, was verschafft mir die Ehre deines Anrufes?
Ich habe gerade unerwarteten Besuch von deinen russischen Kollegen erhalten.
Das ist überaus unerfreulich. Wir sind schon auf dem Weg zu dir. Ha,
wieso wundert mich das jetzt nicht, Bruderherz?
Das musst du mir schon sagen.
Und dass John und mein neuer Klient Alexei Komarow entführt wurden, ist dir bestimmt auch schon bekannt.
Du arbeitest an einem neuen Fall?
Jetzt spiel nicht den Unwissenden.
Doch auf die Gefahr, dass ich dich langweile, aber vielleicht solltest du in diesem Fall mal mit uns zusammenarbeiten.
Lass mich raten. Komarow spielt dabei eine entscheidende Rolle. Worauf seid ihr alle so scharf?
Alexei Komarow ist im Besitz eines überaus begehrten Manuskripts brisanten Inhalts. Besagtes Manuskript sollte nicht in falsche Hände geraten. Es ist gut möglich, dass auch du in Gefahr schwebst. Aber um John musst du dir keine Sorgen machen.
Meine Dienste biete ich dir und deiner Organisation nur dann an, wenn ihr mich vollkommen ins Bild setzt.
Du weißt, dass das nicht geht.
Nun, dann werde ich erstmal die Interessen meines Klienten vertreten. Du hörst von mir.
Pass auf dich auf. Und Shelley?
Hä?
Ein Anruf genügt und wir sind sofort da.
Nach einer gefühlten Ewigkeit hatten wir unser Ziel offenbar erreicht. Wir passierten eine Art Sicherheitsschleuse. Ich hörte, wie ein Tor geöffnet und wieder geschlossen wurde, ehe wir in so etwas wie eine Tiefgarage fuhren. Als der Wagen zum Stehen kam, schloss jemand die Tür auf, und eine Gruppe von Personen in Schutzanzügen und Atemmasken enterte das Wageninnere. Drei von ihnen kümmerten sich um den schwer Kranken und schleppten ihn auf einer Trage eilig davon. Der letzte von ihnen wandte sich an mich.
Dr. Watson, steigen Sie bitte aus und folgen Sie mir.
Woher wissen Sie, wie ich heiße? Wo bin ich? Was geschieht hier mit uns? Ich habe Rechte.
Solange Sie sich an die Anweisungen halten, wird Ihnen nichts geschehen. Kommen Sie jetzt bitte.
Ich stieg aus dem Rettungswagen. Ein hell erleuchteter Eingangsbereich führte in das Gebäude. Es öffnete sich eine massive Schiebetür aus Stahl und ich trat ein. Sofort schloss ich die Tür hinter mir und ich stand in einem sterilen, hermetisch abgeriegelten Raum, der ganz mit Edelstahl ausgekleidet war. Mir gegenüber entdeckte ich eine weitere Schiebetür, die jedoch fest verschlossen war. Ich saß in der Falle.
Lestrade?
Holmes, was verschafft mir die Ehre?
Ich hatte gehofft, Sie könnten mir ein paar Informationen über einen Mann namens Alexei Komarov besorgen.
Neuer Fall?
Könnte man so sagen.
Holmes, ich arbeite als DCI für die Mordkommission, nicht als die persönliche Auskunft für einen exzentrischen Meisterdetektiv.
Ich bevorzuge den Titel Consulting Detective.
Wie auch immer.
Mein Klient, Komarov, ist möglicherweise einem Attentat zum Opfer gefallen. Das wäre dann versuchter Mord. In jedem Fall haben wir es mit einem Kapitalverbrechen zu tun. Und es ist Ihre Pflicht, alles in Ihrer Macht Stehende zu tun, um zur Aufklärung dieses Verbrechens beizutragen.
Also gut, warten Sie mal. Da haben wir ihn, Alexei Komarov, geboren am 8. August 1968 in Jakutsk, Russland. Hat seit 2 Jahren einen britischen Pass, arbeitet als Journalist, ein bekannter Kreml-Kritiker. Wenn Sie mich fragen, macht man sich so nicht gerade viele Freunde. Der Mann ist wohnhaft in, wow, Belgravia, Lyle News West, SW1X8. Wusste gar nicht, dass Journalisten so viel verdienen.
Wem gehört die Wohnung?
Die Wohnung gehört keinem Geringeren als Leonid Abramov.
Diesem schwerreichen Oligarchen? Womit hat er nochmal sein Geld verdient? Gas, oder?
Korrekt. Erst kürzlich las ich in der Times, dass mittlerweile mehr russische Oligarchen in London als in Moskau leben. Scherzhaft nennt man unsere schöne Heimatstadt schon Moskau an der Themse.
Und steht da auch, wieso man Komarov die britische Staatsangehörigkeit zuerkannt hat?
Politisches Asyl klingt für mich nach KGB. Ich meine, wie heißen die jetzt?
FSB. Interessant. Ja, danke, Lestrade. Ich melde mich wieder.
Passen Sie auf sich auf, Holmes, falls der russische Geheimdienst da mit drin steckt.
Dr. Watson, können Sie mich verstehen?
Klar und deutlich. Wo bin ich hier überhaupt? Wieso bin ich hier? Was ist mit meinem Patienten? Lebt er noch?
Hören Sie mir jetzt gut zu. Sie sind in Sicherheit. Die folgende Prozedur dient Ihrem eigenen Wohl. Wir müssen leider davon ausgehen, dass Sie bei Ihrem Kontakt mit Ihrem Patienten womöglich mit einem uns noch unbekannten Virus infiziert wurden. Um herauszufinden, worum es sich genau handelt und um Sie schnellstmöglichst einer entsprechenden Behandlung zu unterziehen, müssen Sie jetzt bitte zunächst Ihre Kleidung ablegen und unsere Anweisungen genau befolgen.
Bitte was?
Sie sollen sich ausziehen. Alles. Unterwäsche, Socken, Schuhe. Und falls Sie so etwas tragen, auch jede Form von Schmuck. Wie Ringe, Piercings, Intimschmuck.
Ich blickte mich verzweifelt um. In der rechten oberen Ecke entdeckte ich eine Kamera und den Lautsprecher. Ich wurde also beobachtet. Mit großem Unbehagen zog ich mich aus. Kaum hatte ich mich entkleidet, öffnete sich die Schiebetür.
Treten Sie jetzt bitte in den nächsten Sektor ein.
Ich betrat ein fensterloses Badezimmer. Wieder war alles komplett mit Edelstahl verkleidet. Auf der linken Seite befand sich ein Waschbecken mit einem Spiegel. Auf der rechten Seite eine einfache Dusche. Auf einem Stuhl lagen Handtuch und Bademantel bereit. Ich wurde aufgefordert, mich zu rasieren, meine Nägel zu kürzen und im Anschluss eine gründliche Dusche zu nehmen. Auch meine Zähne sollte ich mir putzen. War mein Patient Opfer eines biologischen Anschlags geworden? Das hätte zumindest die strengen Quarantänemaßnahmen erklärt. Ich hatte ihn Mund zu Mund beatmet. Was, wenn ich mich am Ende infiziert hatte? Und wenn ja, womit?
So, und was kommt jetzt? Rasieren Sie mir die Haare ab?
Ihre Haare sind sehr kurz, das dürfte reichen. Sie werden gleich von einer Schwester abgeholt und in den Behandlungsraum geführt. Alles Weitere erfahren Sie dort.
Guten
Guten Tag, Dr. Watson. Ich bin Schwester Rose. Folgen Sie mir bitte, man erwartet Sie bereits.
Sherlocks erster Gang führte ihn nach Belgravia zu Komarows Wohnung, die sich im ersten Stock eines exklusiven Stadtpalais befand. Doch offensichtlich war er nicht der erste Besucher an diesem Tag.
Das Türschloss wurde aufgebrochen. Deutliche Zeichen von Gewaltanwendung an der Türzarge und dem Schloss. Den Schrammen an der Tür nachzuurteilen, hatte der Einbrecher ein Stemmeisen. Ausgehend vom Winkel der Hebelspuren und den Spuren abgesplitterten Holzes am Türschloss, ist der Einbrecher ca. 1,75 Meter groß. Deutlicher Turnschuhabdruck im Eingangsbereich. Größe 11. Daraus lässt sich eine ungefähre Körpergröße von ca. 1,80 Meter ableiten. Es sind also zwei Einbrecher. Womöglich Kollegen von meinen Besuchern aus der Welt. Sie haben sich nicht die Mühe gemacht, ihre Spuren zu verwischen. Das ist eine offene Warnung.
Sherlock betrat die luxuriöse Wohnung unseres Klienten und fand ein fürchterliches Chaos vor. Offensichtlich hatten die Einbrecher nach etwas gesucht. Allerdings waren nicht die üblichen Wertgegenstände entwendet worden. Weder der Fernseher noch der Computer oder die silbernen Kandelaber waren gestohlen worden. Dafür hatten die Einbrecher alle Kissen, die Polster des Sofas und die Matratze aufgeschlitzt. Sogar die Rückwände einiger Schränke und Teile des Parkettbodens waren mit brachialer Gewalt aufgebrochen worden. Sherlock schritt durch die verwüstete Wohnung und untersuchte die einzelnen Räume eingehend. Im Wohnzimmer weckte eine Fotografie in einem auf dem Boden zerbrochenen Rahmen Sherlocks Interesse. Darauf Komarow und zwei unbekannte Männer. Gerade als er das Foto einsteckte, raschelte es ganz in seiner Nähe. Er horchte auf.
Offenbar bin ich nicht alleine.
Die Einbrecher waren noch in Komarows Wohnung. Und sie schienen alles andere als begeistert von Sherlocks Anwesenheit. Mit einem Satz warf sich Sherlock auf den Boden. Ein Pistolenschuss verfehlte meinen Freund nur um Haaresbreite.
Ich komme wohl ungelegen. Schussrichtung und Winkel lassen darauf schließen, dass sie hinter der Tür zum Badezimmer versteckt hält. Angesichts der leichten Rechtskrümmung der Einschuss handelt es sich um einen Links. Doch die Einschnitte in Kissenholster deuten auf die Handschrift rechts. Wo steckt also Nummer 2?
Sein brillanter Verstand ließ Sherlock auch in diesem Moment nicht im Stich. Eine kaum merkliche Bewegung und ein leises Quietschen verrieten Sherlock, dass sich der zweite Einbrecher mit dem Messer hinter ihm in einem großen antiken Dielenschrank versteckt haben musste. Mit einem Satz drehte Sherlock sich um, sprang zum Schrank und riss ihn ruckartig auf. Er zog einen untersetzten, maskierten Mann am linken Bein heraus. Der Mann verlor das Gleichgewicht und fiel bäuchlings hin. Dummerweise hielt er dabei das Messer fest umklammert und rammte es sich im Fallen in das rechte Bein. Sherlock packte den Mann von hinten, zog das Messer aus der Wunde und hielt es ihm an die Kehle, die Badezimmertür immer im Blick.
Sie haben das Manuskript noch nicht gefunden, richtig?
Doch der Einbrecher schnaubte nur verächtlich und schwieg.
Also gut, meine Herren. Wenn Sie Ihren Freund nicht verlieren wollen, sollten Sie ernsthaft in Erwägung ziehen, Ihre Waffe nicht mehr abzufeuern. Ponja? Verstanden? Ich bin hier fertig und zudem äußerst beschäftigt. Ich verabschiede mich also von Ihnen.
Zusammen mit seinem menschlichen Schutzschild erreichte Sherlock, von weiterer Einmischung unbehelligt, die Tür. Mit einem heftigen Stoß schubste er den Mann von sich und sprang aus der Wohnung, die Tür hinter sich zuziehend. Eine Salve von Schüssen wurde auf die Tür abgefeuert. Doch Sherlock war bereits mit einem beherzten Satz über das Treppengeländer gesprungen und hatte sich in Sicherheit gebracht.
Sportliche Leistung. I am impressed. Kaisersauce, 22.23 Uhr.
At Kaisersauce, jeder braucht ein Hobby. Erste Geige, 22.24 Uhr.
Und welches ist deins? Kaisersauce, 22.25 Uhr.
At Kaisersauce, überleben. Erste Geige, 22.25 Uhr.
Man verfrachtete mich in ein Bett wie einen Kranken und überwachte meine Vitalfunktion an einem Monitor, sogar meine Hirnströme. Die Ärzte hatten mich völlig auf den Kopf gestellt. Nachdem mir Blut abgenommen worden war, hatte ich auch noch eine Urin- und Stuhlprobe abgeben müssen. Sowohl meine Augen und Ohren, vor allem aber mein Mund und meine Lymphknoten und die Schilddrüse wurden einer gründlichen Untersuchung unterzogen. Nachdem man mit den Tests fertig war, hatte man mich geröntgt und ein MRT meines ganzen Körpers angefertigt. Welcher Verdacht stand im Raum? Eine Antwort auf die Frage bekam ich ein paar Stunden später, als endlich ein Arzt zu mir kam.
Dr. Watson, wie geht es Ihnen? Ich bin Dr. Richards, Ihr behandelnder Arzt.
Ich blickte meinen Kollegen irritiert an, denn er war höchstens Ende 20. Ziemlich jung für einen Arzt mit derartiger Verantwortung. Aber meine Neugierde war größer als meine Skepsis. Und so bemühte ich mich, meine Verblüffung über sein Alter so gut es ging zu überspielen.
Im Großen und Ganzen okay. Haben Sie in der Zwischenzeit herausgefunden, woran mein Patient erkrankt ist?
Wir haben einen Verdacht, aber es ist noch zu früh, darüber zu sprechen. Seine Werte verschlechtern sich rapide. Ich kann Ihnen allerdings versichern, dass wir alles daran setzen werden, sein Leben zu retten. Dr. Watson, Sie haben ihn ärztlich versorgt, als er in Ihrem Haus kollabierte, richtig?
Ja, als er das Bewusstsein verlor und ich keinen Puls mehr spürte, begann ich mit einer Herzmassage und einer Mund-zu-Mund-Beatmung. Das tat ich so lange, bis der Rettungswagen eintraf. Mithilfe einer Adrenalininjektion und mit dem Defibrillator konnten wir ihn zurückholen.
Dr. Richards stellte einen Krug mit Wasser und ein Glas auf meinen Nachttisch. Aus seiner Kitteltasche holte er zwei Tabletten hervor und reichte sie mir.
Was ist das?
Kaliumjodid.
Was?
Eine reine Präventionsmaßnahme.
Kaliumjodid, im Volksmund auch Jod genannt, wird bei akuter radioaktiver Verstrahlung verabreicht.
Wurde der Mann radioaktiv vergiftet? Bin auch ich verseucht worden? So reden Sie doch endlich!
Ihre Werte deuten darauf hin, ja. Aber wie stark die Verstrahlung ist, kann ich Ihnen noch nicht sagen.
Oh mein Gott.
Jetzt, da ich die beiden Tabletten in der Hand hielt, ergaben die Symptome des Mannes auf einmal einen Sinn. Der Hautausschlag im Gesicht, die Blutungen an den Schleimhäuten, die Blasen auf den Lippen und der Haarausfall. Wahrscheinlich war sein Blutdruck zu stark abgefallen, das erklärte den plötzlichen Herzstillstand. Die Strahlenkrankheit. Ausgehend von seinem schlechten Zustand, als er vor unserer Tür stand, machte ich mir keine Illusionen. Er hatte nahezu keine Chance zu überleben. Stand mir das gleiche Schicksal bevor?
Radioaktive Strahlen? Um Himmels Willen, John. Baker Street Home, 22.38 Uhr. Was ist die Strahlenkrankheit? Kann mich mal einer ans Bild setzen? Sweet Sandy 95, 22.39 Uhr.
At Sweet Sandy 95. Die Strahlenkrankheit tritt in der Regel nach akuter, das heißt kurzzeitiger Bestrahlung des menschlichen Organismus durch sogenannte ionisierende Strahlung auf. Das können Röntgen- oder Gammastrahlen sein. Aber auch nach Strahlungsunfällen oder Kernwaffenexplosionen ist eine Erkrankung möglich. Der Verlauf der Strahlenkrankheit hängt stark von der Strahlendosis ab. Sie kann zu nur marginalen Langzeitschäden, aber auch innerhalb von Minuten zum Tod führen. Bei mittleren Dosen zeigen sich Symptome innerhalb von Stunden oder wenigen Tagen, darunter Hautschäden, innere Blutungen sowie Veränderungen des Blutbildes. John Watson, 22.40 Uhr.
Habt ihr es jetzt? Ich will wissen, wie es weiterging. Das Gefachsimpel könnt ihr ein anderes Mal weiterführen. The Real Watson, 22.41 Uhr.
Schon gut, Harry. Weiter geht's. Sofort schossen mir unzählige medizinische Fragen durch den Kopf. Ich versuchte, ruhig zu bleiben.
Was haben die Testergebnisse ergeben? Sind meine Organe befallen? Wie sind meine Blutwerte? Sind meine Leukozyten im normalen Bereich? Dr. Richards.
Wir haben einen leicht überhöhten Strahlenwert gemessen. Aber das muss zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch gar nichts heißen. Ihr Patient hingegen hat einen sehr hohen Strahlenwert.
Und wann wissen Sie genaueres?
Wir arbeiten auf Hochtouren daran. Ich denke, in den nächsten Stunden sollten wir Gewissheit haben.
Nachdem Dr. Richards sich vergewissert hatte, dass ich die Tabletten eingenommen hatte, ließ er mich mit meinen Gedanken allein. Ich zermarterte mir das Hirn und überlegte fieberhaft, was ich über die Strahlenkrankheit wusste. Aber immer wieder kam ich zu anderen Fragen zurück. Wie konnte ein Mann mitten in London radioaktiv vergiftet werden? Wer hatte ihm das angetan? Und vor allem, warum?
Ja?
Alexei? Gott sei Dank. Endlich erreiche ich dich. Wo steckst du? Hast du meine Nachricht erhalten? Hör mal, ich bin mir ziemlich sicher, dass Bogdanovs Leute etwas gegen dich planen. Mikhail hat mir eine entsprechende...
Ich muss Sie leider unterbrechen, aber Mr. Komarov ist derzeit leider verhindert und kann nicht mit Ihnen sprechen.
Mit wem spreche ich dann? Was ist mit Alexei?
Sie sprechen mit Sherlock Holmes. Und mit wem habe ich das Vergnügen?
Woher haben Sie Alexeis Telefon? Was ist mit ihm passiert?
Mr. Komarov stand vor ein paar Stunden vor meiner Tür. Was genau meinten Sie damit?
Was planen Bogdanows Leute? Mein bisheriger Kenntnisstand lässt darauf schließen, dass sowohl der russische als auch der britische Geheimdienst großes Interesse an Mr. Komarovs Manuskript haben. Falls Sie etwas davon wissen oder eine Ahnung haben, wo Alexei Komarov es versteckt hat, schweben auch Sie in großer Gefahr. Wir sollten uns treffen. Ich kann Ihnen helfen.
Ich rufe wieder an.
Komm, hab dich nicht so. Die Kabinen sind doch geschlossen.
Aber ich hab Höhenangst. Und dieses Riesenrad hier ist nun wirklich riesig.
Landenei. Es heißt Landenei.
Ja, wie das heißt, ist mir ziemlich egal, wenn es nur nicht so hoch wäre.
Oi, hast du was Kleingeld über? Oder eine Kippe? Wird auch deine Frau nehmen.
Was fällt Ihnen ein?
Eine ganze Menge. Lady, was wollen Sie denn mit so einem Langweiler, wenn Sie mit mir pure Leidenschaft erleben können?
Gary, tu doch was.
Ja, komm, wir gehen. Sofort.
Klasse. Ein paar Münzen könnten Sie schon auch hier lassen.
Na, George, belästigst du mal wieder unschuldige Touristen?
Alter, lang nicht gesehen, mein Freund. Wie geht's, wie steht's? Was willst du?
Ich könnte mal wieder eure unschätzbaren Dienste gebrauchen.
Ach, ist doch Ehrensache. Du weißt doch, die Obdachlosen und der Rumtreiber Londons sind deine treuesten Helfer, Sherlock Holmes.
Danke, George. Könntet ihr mal in der Baker Street vorbeischauen und nachsehen, was sich da tut? Am Vormittag trafen unerwartet ein paar Besucher bei mir ein und ich musste verschwinden. Ich würde den Herrschaften auch weiterhin gerne aus dem Weg gehen und möchte wissen, ob sie sich häuslich eingerichtet haben, wenn du verstehst, was ich meine. Dann noch eine Sache. Könnt ihr herausfinden, ob dieser Mann hier auf dem Foto in den letzten Tagen in London gesehen wurde? Er heißt Alexei Komarov. Und falls er gesehen wurde, mit wem er zusammen war? Vielleicht war es ja einer von denen hier auf dem Bild. Kannst du das in Erfahrung bringen, George?
Na klar. Triff Brenda morgen Mittag, sagen wir gegen 2. Wie immer am Hauptportal von Westminster Abbey.
Alles klar. Warte. Hier. Hast du eine kleine Aufwandsentschädigung. Metronomy. Morgen Abend im Alexandra Palace. Das war doch die Band, oder?
Ja, genau. Wow. Cool. Danke, Mann.
Bis bald dann, George.
Mycroft, was verschafft mir die Ehre Ihres Besuchs?
John, ich darf Sie doch John nennen, oder?
Selbstverständlich. Aber was tun Sie hier?
Wie ich sehe, hat Sherlock Sie also noch nicht genauer über meinen Beruf in Kenntnis gesetzt.
Er erwähnte, dass Sie für die Regierung arbeiten, aber nichts Näheres, nein.
Für die Regierung? Köstlich.
Stimmt das denn nicht?
Am besten, wir halten es einfach so fest. Je weniger Sie wissen, desto besser.
Und warum sind Sie gekommen? Um mir Lebewohl zu sagen?
Mitnichten. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für Sie. Welche möchten Sie zuerst hören?
Drücken Sie endlich raus mit der Sprache.
Die radioaktive Strahlung, die bei Ihnen festgestellt werden konnte, ist nicht sonderlich hoch. Wie es aussieht, werden Sie keine bleibenden Schäden zurückbehalten.
Heißt das, ich werde nicht sterben?
Doch, natürlich. Ich kann Ihnen aber nicht sagen, wo und wann. Aber sicher nicht jetzt, aufgrund einer akuten radioaktiven Vergiftung.
Oh, das sind wirklich gute Neuigkeiten.
Nun ja, ja.
Und die schlechte Nachricht?
Alexei Komarov, Ihr Patient, ist soeben verstorben.
Oh, das tut mir leid.
Er wurde mit einer radioaktiven Substanz namens Polonium-210 vergiftet.
Aber wie konnte er damit in Berührung kommen?
Das wissen wir leider noch nicht. Nun zu Ihnen, John. Was hat sich gestern zugetragen?
Ich berichtete Mycroft von dem Ablauf der Ereignisse, verheimlichte ihm aber, dass Sherlock Komarovs Handy, Geldbörse und Schlüssel an sich genommen hatte.
Gut, das deckt sich mit dem Bericht der Special Force.
Ich nehme an, Sie sprechen von meinen Entführern?
So sieht es nun mal das Protokoll zur nationalen Sicherheit vor. Wir mussten erst sicher gehen, dass keine Ansteckungsgefahr von Ihnen ausgeht.
Aber warum haben Sie mir denn nicht früher etwas gesagt?
Auch das unterliegt einem strengen Protokoll. Woher sollen die Ärzte denn wissen, dass Sie nicht Mitglied einer terroristischen Gruppe sind und eine Gefahr von Ihnen ausgeht?
Weil ich John Watson bin und Sie mich kennen?
Entschuldigen Sie, John, so läuft das nun mal.
Woher wussten Sie, wo sich Komarov aufhielt? Sie haben ihn observieren lassen, stimmt's? Aber wieso?
Dazu kann ich Ihnen leider nichts sagen.
Und was jetzt? Kann ich jetzt wieder gehen? Oder halten Sie mich auch weiterhin in dieser Einzelhaft fest?
Nein, natürlich steht es Ihnen frei zu gehen, aber passen Sie auf sich auf. Die Stadt ist derzeit kein sicherer Ort für Sie.
Mr. Abramov, Mr. Holmes für Sie.
Noch am späten Nachmittag stattete Sherlock Leonid Abramov, Alexei Komarows Förderer und Finanzier, einen Besuch ab. Abramow führte seine Geschäfte von einem imposanten Büro aus, das mitten in Chelsea lag, oder Chelsky, wie dieser Stadtteil mittlerweile auch genannt wurde.
Mr. Holmes, treten Sie ein. Setzen Sie sich doch.
Zunächst hatte Abramow versucht, Sherlock abzuwimmeln, aber als dieser ausrichten ließ, dass es um Leben oder Tod seines Bekannten Komarow ging, hatte der Geschäftsmann nicht lange gezögert.
Mr. Abramow, vielen Dank, dass Sie mich empfangen.
Es ist mir eine Ehre, Mr. Holmes. Sie sind schließlich eine Berühmtheit. Was kann ich für Sie tun?
Ich bin zu Ihnen gekommen in der Hoffnung, mehr über Alexei Komarow zu erfahren. Sehen Sie, Mr. Komarow stand gestern vor meiner Wohnungstür und erbat meine Hilfe. Doch ehe er mir den Grund seines Erscheinens mitteilen konnte, brach er in den Armen meines Assistenten zusammen. Der Krankenwagen, der ihn wenig später ins Krankenhaus bringen sollte, wurde noch auf der Fahrt vom MI6 abgefangen und in Gewahrsam genommen. Seitdem fehlt von beiden jede Spur.
Das tut mir leid. Aber ich fürchte, ich kann Ihnen nicht helfen. Ich kenne Mr. Komarow nur flüchtig.
Mr. Abramow, wir haben leider keine Zeit für Spielchen. Ich weiß, dass Sie Alexei Komarows Leben hier in London finanziert haben. Sie veröffentlichen seine Artikel und sorgen dafür, dass sie auch in Russland publiziert werden. Wovon handelt das Manuskript, das so viel Aufmerksamkeit geweckt hat? Ich bitte Sie, Mr. Abramow, sprechen Sie mit mir. Sie müssen etwas wissen, das seinen prekären gesundheitlichen Zustand und diese Entführung erklärt. Es ist davon auszugehen, dass nicht nur sein Leben in Gefahr ist.
Hey. Alexei arbeitet an einem Buch über Präsident Wassili Wassiljewitsch Bogdanow.
Und ich nehme an, dass dieses Buch wenig schmeichelhaft für den Präsidenten ausfällt.
So könnte man es auch ausdrücken.
Würden Sie das näher erläutern?
Sehen Sie, die Demokratie existiert in Russland vielleicht auf dem Papier, nicht aber in der Realität. Und geht es nach Bogdanow, wird jede Form von Demokratie in Russland bald Geschichte sein. Kennen Sie sich mit der politischen Geschichte Russlands aus, Mr. Holmes?
Sicher nicht annähernd so gut wie Sie.
Alexei, Mr. Komarow und ich, wir kennen uns noch aus Russland. Alexei hat früher für den KGB gearbeitet. Nach dem Ende der UdSSR und nach der Perestroika löste man den KGB auf. Wie Sie vielleicht wissen, hatte Präsident Boris Jelzin dann Mitte der 1990er Jahre den KGB in einer umstrukturierten Form als FSB wieder einrichten lassen. Komarow war in der Anfangszeit ein ranghoher FSB-Offizier und arbeitete unter der Leitung von Wassili Wassiljewitsch Bogdanow, dem damaligen Chef des FSB. Dann entbrannte ein Machtkampf innerhalb der Organisation. Alexei wurde das alles zu riskant, er quittierte den Dienst und arbeitete als Freelancer im Sicherheitsdienst. So lernten wir uns kennen. Er wurde der Sicherheitschef meiner Firma, Petrogas. Später übernahm er die Leitung meines Medienkonzerns, Mosksat, und arbeitete vermehrt als Journalist.
Mr. Komarow hat Russland vor 2 Jahren verlassen. Sie leben seit 5 Jahren im Exil. Wieso?
Als Bogdanow der neue Staatschef wurde, änderte sich das politische Klima in Russland schlagartig. Vorbei war es mit dem freien Handel und einer offenen Wirtschaftspolitik. Nach und nach verschwanden angesehene Geschäftsmänner spurlos von der Bildfläche. Sie wurden brutal ermordet. Oder man warf ihnen vermeintliche Verbrechen wie Steuerhinterziehung oder das Bilden einer staatsfeindlichen kriminellen Organisation vor. Auch ich blieb davon nicht verschont. Dank Alexei konnte ich Russland noch rechtzeitig verlassen und über die Türkei nach England fliehen. Seitdem genieße ich hier politisches Asyl. Ginge ich zurück nach Russland, müsste ich mit Gefängnis, Straflager und höchstwahrscheinlich sogar mit dem Tod rechnen. Ich wurde in Abwesenheit enteignet und meine Firmen zerschlagen.
Und warum musste Mr. Komarow Russland verlassen?
Seitdem er Mosksat leitete, hatte Alexei sich auf die Fahnen geschrieben, gegen das politische Unrecht, die antidemokratischen Entwicklungen und Bogdanows korrupte Machenschaften anzuschreiben. Damit machte er sich natürlich sehr schnell sehr unbeliebt bei der Regierung. Als er dann nur knapp einem Sprengstoffattentat entkommen konnte, verließ er schnellstmöglich unsere Heimat. Seitdem lebt er hier, in London.
Und wann haben Sie Komarow zuletzt gesehen?
Vor 2 Wochen. Er kündigte an, mir den ersten Entwurf des Manuskripts in den nächsten Tagen zukommen zu lassen.
Das ist aber nicht geschehen, oder?
Nein.
Das Manuskript beinhaltet brisante Informationen über Präsident Bogdanow.
Ja. Bogdanows anvisierte illiberale Demokratie ist eine verdeckte Diktatur, die nur ein Ziel verfolgt. Bogdanows alleinige Herrschaft über Russland. Eine Verstaatlichung aller gewinnbringenden Firmen und Industriezweige und in einem weiteren Schritt die Rekonstruktion der ehemaligen UdSSR und die erzwungene Anbindung aller ehemalig zugehörigen Staaten. Kamarow hat die Fakten und geheime Informationen über Bogdanows Ziele für sein Neu-Russland zusammengetragen. Es ist absehbar, dass dieses Buch nicht nur in Russland hohe Wellen schlagen wird. Diese Informationen sind brisant und auch von weltpolitischem Interesse. Sehen Sie, in 2 Monaten finden die wahrscheinlich letzten demokratischen Wahlen in Russland statt. Bis dahin muss das Buch erschienen sein. Das ist die letzte Chance für ein freies Russland.
Sie haben aber keine Ahnung, wo sich dieses Manuskript befindet.
Leider nein. Aber derjenige, in dessen Besitz es sich befindet, schwebt in großer Gefahr.
Vielleicht können Sie mir erklären, was es mit dem Nogi Diavola auf sich hat.
Heilige Mutter Gottes. Der Nogi Diavola hat ihn sich geholt.
Wer oder was ist das?
Ein Auftragskiller. Ich kenne ihn nicht, aber seine Vorgehensweise ist gerissen und dabei unmenschlich. Und in gewissen Kreisen ist er gefürchteter als der Tod selbst. Daher der Name.
Ich verstehe.
Ich muss Sie nun bitten, mich zu entschuldigen. Ein dringender Termin.
Selbstverständlich. Vielen Dank für die Auskünfte. Passen Sie auf sich auf.
Das Fidania, Mr. Holmes.
Sherlock und Watson. Neues aus der Baker Street. Die Spur des Teufels. Erster Teil. Liebesgrüße aus Moskau. Von Viviane Koppelmann. Frei nach Motiven von Arthur Conan Doyle. Es sprachen Sherlock Holmes, Johann von Bülow. Dr. John Watson, Florian Lukas. James, Jim Moriarty, Stefan Kaminski. Inspektor Lestrade, Peter Jordan. Mycroft Holmes, Kai Magnus Sting. Leonid Abramov, Michael Rotschopf. Ivan Sobolev, Gunnar Teuber. Alexei Komarov, Horst Koterba. Professor Lian Sterndale, Martin Engler. George, Norman Matt. Dr. Richards, Tonio Arango. Mrs. Hudson, Cornelia Boje. Harry Watson, Nele Rosetz. Mary, Britta Steffenhagen. Sandy 95, Lisa Hirdiner. English Bulldog, Henning Nören. Democracy Now, Sebastian Graf. Miss Marple is the Better Detective, Marlene Lohse. Sowie Kathleen Gavlich, Ingo Hülsmann, Wilfried Hochholdinger, Stefanie Eid, Andreas Pietschmann und viele andere. Technische Realisation Jean-Boris Schimtschak und Theresia Singer. Regie Viviane Koppelmann. Künstlerische Gesamtleitung Leonard Koppelmann. Produktion der Audioverlag 2015.
Wenn Sie noch nicht genug von Sherlock und Watson, Neues aus der Baker Street haben, dann finden Sie diesen und 4 weitere spannende Fälle zum Verschenken, Sammeln oder einfach zum Nachhören auch auf unserer Website sherlock-und-watson.de. Sherlock-und-watson.de